Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die dreifache Engelsbotschaft fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Das ewige Evangelium. Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern. Was auffällt, ist diese Botschaft des ewigen Evangeliums. Das heißt, es ist eine gute Nachricht. Ewig bedeutet, dass sie nicht veränderbar ist, dass sie eine Botschaft ist, die in sich selbst Klarheit bedeutet und von Gott dem Menschen vermittelt wird, was es mit ihm zu tun haben soll. Deshalb müssen wir wissen, woher kommt diese Nachricht, und wir wissen, sie kommt von Gott, weil Gott hat sie dem Engel aufgetragen. Für wen ist sie? Aus dem Text sehen wir, dass sie nicht für irgendeine Gruppe von Menschen da ist, sondern für alle Menschen ist diese Botschaft gegeben. Jeder soll die gute Nachricht des Evangeliums hören. Aber was soll sie denn den Menschen bringen? Und was ist ihr Inhalt? Das sind die Dinge, die wir verstehen wollen, weil wir wissen, dass dieser Engel, der mitten durch den Himmel fliegt, eine Gruppe von Menschen darstellt, die diese Botschaft verkündigen. Wir wissen, dass in der Symbolik der Heiligen Schrift die Engel stehen für die Gemeinde, für die Menschen, die einen Auftrag haben, dieser Welt diese Botschaft zu bringen. Deshalb muss der, der diese Botschaft bringt, sie kennen, von ihr ergriffen sein und sie leben, weil nur dann ist der Botschafter authentisch. Deshalb wollen wir diese Botschaften studieren, wir wollen tiefer hineingehen und wir wollen sie den Menschen, mit denen wir zusammenkommen, wo wir gerufen sind, sie auch verkündigen. So, wir erinnern uns, dass dieses Universum ein freies Universum war, das heißt, alles funktionierte gut, bis eines Tages im Inneren des mit der größten Verantwortung versehenen Engels ein Selbstbetrug aufkam. Und dieser Selbstbetrug war der Beginn der Geschichte der Endlichkeit für einige Geschöpfe Gottes. Aber die Endlichkeit gehört nicht zur Schöpfung Gottes. Deshalb unternimmt Gott ein Werk, diese wieder aus seiner Schöpfung zu entfernen. Diese Botschaft, die er den Menschen bringt, ist eine Botschaft der Befreiung aus der Endlichkeit in die Unendlichkeit. Gott hat für diese Botschaft einen Zeitraum festgelegt, und wir sind in der letzten Phase dieser Geschichte, wo jeder Mensch diese Botschaft hören soll. In dieser Zeit, in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte, schafft Gott Umstände, durch welche jeder zurzeit lebende Mensch seine Endlichkeit, sein totes Leben, mit der Unendlichkeit, dem ewigen Leben, austauschen kann. Wie entstand das Vergängliche, die Endlichkeit? Durch einen unerklärbaren Selbstbetrug, wobei versucht wurde, das Unveränderliche zu verändern. Ich denke, das ist etwas, das wir uns sehr klar machen müssen. Das Problem, das eintrat in dieses Universum, war nicht eine Wahl, die Gott den Engeln oder den Menschen, wie wir sehen werden, gegeben hat. Nein, es war ein unerklärbarer Selbstbetrug, in dem jemand versucht, das Unveränderliche zu verändern, aber schon das Wort sagt es, etwas Unveränderliches ist nicht zu verändern. Und das ist das, was die Endlichkeit brachte, weil es geht aus dem Rahmen hinaus, dass es etwas Mögliches ist. Der Sündenfall und das, was der Mensch tut, aus diesem Selbstbetrug heraus, ist eine Unmöglichkeit und eine Unmöglichkeit bleibt unmöglich. So als der Mensch geschaffen wurde, wurde er zu einem bestimmten Zweck gemacht. Er wurde nicht gemacht, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, wie so manche Menschen das interpretieren, weil sie denken, Gott hat es langweilig und er muss jetzt jemanden haben, mit dem er Gemeinschaft hat. Das macht Gott wiederum zu einem Wesen, das egoistisch ist, das jemanden braucht, das es ihn lieb hat. Das macht Gott wieder ein Wesen, das abhängig ist für ihn selbst. Und er braucht für sich den Menschen. Nein, er brauchte den Menschen als Anfang des Kreislaufes für diese Erde. Er brauchte den Menschen, damit er das für diese Welt tut, was die ganze Versorgung anbelangt. Dafür hat er den Menschen ausgestattet mit einem weisen Verstand, mit der Fähigkeit, Dinge zu begreifen, die die Fähigkeit der Vögel und der Tiere übersteigt. Und deshalb hat er diese Fähigkeiten bekommen, um seinen Auftrag, weshalb er geschaffen wurde, zu tun. Er brauchte die Gemeinschaft mit Gott, um sein Werk zu tun, aber er war nicht gemacht worden, um der Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das heißt, nicht das ist der Zweck, das ist nur das Mittel, damit er den Zweck erfüllen kann. So, weil Luzifers Rebellion schon existierte, gab Gott in den Garten den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Dieser Baum wird sehr häufig falsch repräsentiert. Der Zweck dieses Baumes wird nicht verstanden, weil man nicht verstanden hat das Gesetz. Dieser Baum stellt das Gesetz dar. Er ist ein Mahnmal dafür, dass das Unveränderliche nicht veränderlich ist. Er soll zum Schutz dienen und ist zum Schutz gedacht, weil ein Mahnmal ist ein Erinnerungszeichen. Wir erinnern uns, in der Bibel hat Gott den Priestern aufgetragen, dass sie das Gesetz tragen sollen über ihrer Stirn auf dem Plättchen und auf der Brust. Das Gesetz sollte überall gepredigt werden, sollte geschrieben sein, auf die Tore. Warum? Zur Erinnerung, dass es etwas ist, das nicht veränderlich ist, dass die Abhängigkeit des Menschen von Gott nie zur Wahl steht. Das Unveränderliche sollte deutlich gemacht werden. Das Gesetz ist nicht veränderbar, nämlich, dass ein Mensch von Gott unabhängig leben könnte. Es gibt zu Gott keine Alternative. Das stellt der Baum dar. Er wurde dorthin gemacht. Und weil Gott alles tut zum Guten und nicht um den Menschen zu versuchen. Jakobus sagt uns, Gott versucht niemanden, weil er kann ja nicht jemanden versuchen zu sündigen. Deshalb war dieser Baum nicht da, um den Menschen zu versuchen, um ihn neugierig zu machen. Nein, dieser Baum war ein Mahnmal für das, was sich nie verändern kann, nämlich das Gesetz Gottes. Er war da, damit nie jemand von ihm isst. Deshalb stand er da. Deshalb wurde deutlich gemacht, wenn du davon isst, wirst du sterben, weil es gibt keine Alternative. So, ich hoffe, dass das klar ist, dass Gott nicht etwas macht zu Ungunsten der Menschen. Weil ich höre manche sagen, ja, wann hätte er ihn dort nicht hingemacht, dann wäre der Mensch nicht gefallen. Auch das ist eine Vermutung, die keinen Grund hat. Wenn es kein Gesetz gibt, kann man dann es nicht brechen? Oder wenn das Mahnmal für das Gesetz nicht da ist, ist dann das Gesetz nicht brechbar? So, lasst uns deutlich machen, weil die Rebellion existierte, wollte Gott klar machen, es gibt keine andere Lösung. Ein Wesen, das geschaffen ist, ist und bleibt abhängig. Und der Mensch ist und bleibt abhängig für seine Existenz, für alles, was er tut, von seinem Schöpfer. Hat Gott das verkehrt gemacht? Nein. Es ist ja die schönste Sache, wenn das Geschöpf mit seinem Schöpfer Gemeinschaft haben kann, damit es sein Werk erfüllen kann. Die Abhängigkeit von Gott ist keine Qual, sondern sie macht Freude, weil man holt sich das, was einem die Kraft gibt zum Leben und zum Handeln. So, das Mahnmal, wenn es nicht da wäre, wäre es doch keine Garantie, dass der Mensch sich nicht irren könnte in seinem Herzen, so wie Luzifer sich geirrt hat. So, Gott tut alles, um zu helfen. Gott möchte uns Klarheit schaffen, was geht und was nicht geht. So, Wir schauen uns nochmal den Prozess in dem Geist des Menschen an. Er hat eine Aufgabe zu erfüllen und die muss er mit seinem Körper erfüllen über sein Hirn. Deshalb hat ihm Gott eine Selbststeuerung gegeben und um eine Selbststeuerung zu haben, braucht man eine klare Identität, damit man weiß, wer man ist. Und Gott hat ihm klare Bedürfnisse gegeben, die in seinem Geist drin geschrieben sind. Keiner kann die Bedürfnisse ändern. Und von wo er diese Bedürfnisse stillen soll, hat Gott festgelegt, sie sind nicht veränderbar. Deshalb kommt auf das, was die Waage stabil macht, ist das unveränderliche Gewicht, mit welchem die Waage geeicht sein muss, damit sie funktioniert. Und das ist das Gesetz der Abhängigkeit, das nie veränderbar ist. Das sind die Bedürfnisse, dass eine Spezies nicht veränderbar ist. Und wenn der Mensch auf das vertraut, was unveränderbar ist, dann kann er das, was Gott sagt, er hat ihm gesagt, du stirbst, wenn du isst, auch glauben, weil er weiß, dass das Gesetz nicht veränderbar ist und er weiß, dass sein Leben absolut davon abhängt, ob er jetzt denkt, er könnte unabhängig von Gott leben. Deshalb glaubt der Mensch die Information, dass er sterben wird, wenn er isst. Und seine Entscheidungen sind klar. Er kann nicht essen von dem Baum, weil er glaubt, dass dieser Baum giftig ist. Und er glaubt, dass dieser Baum giftig ist, weil er einen Maßstab hat, der ihm sagt, das Wort Gottes ist nicht veränderbar. Meine Abhängigkeit von Gott ist nicht veränderbar. Mein Leben ist abhängig von ihm. So, Gott hat den Menschen perfekt geschaffen. Er hat keine Wahl, etwas Falsches zu tun. Aber jetzt kommt die Logik der Menschen und er sagt, naja, wenn er keine Wahl hätte, was Falsches zu tun, wie konnte er denn was Falsches tun? Und da sieht man die Ineffizienz der Logik. Hätte Gott ihm die Fähigkeit gegeben, etwas Falsches zu tun, wäre Gott verantwortlich für das Falsche. Aber dann könnte er den Menschen auch für das Falsche nicht zur Verantwortung ziehen. Deshalb hat Gott ihn perfekt gemacht. Aber er wurde versucht durch die Schlange, die kam und sagt, du lebst, wenn du isst. Und man kann das Gegenteil von Gottes Wort nur dann aufnehmen, wenn man Gott in Frage stellt. Und um Gott in Frage zu stellen, muss man in sich selbst zu einem Gott werden, der es besser weiß. Wir wissen nicht, wie dieser Selbstbetrug auftrat, aber wir wissen, dass er so ist, weil wir sehen das Ergebnis. Jeder Mensch sieht sich als Gott und damit ist er der Maßstab aller Dinge. Damit ist das Unveränderliche nicht mehr unveränderlich. Alles ist veränderlich. Deshalb leben wir in dem Zeitalter des Relativismus und sagen, nichts ist so, wie es ist. Das Gesetz brauchen wir nicht. Wir können auch unsere Spezies verändern. Wir brauchen auch keinen Gott, weil wir leben ja aus uns selbst. Aber komischerweise binden tut der Mensch sich dann trotzdem an seine Mitmenschen und geht in eine große Not, wenn diese Mitmenschen sterben oder wenn sie nicht tun, was seinem Bedürfnis entspricht. Weil die Bindung, Vertrauen, ist nicht etwas, was der Mensch abstellen kann. Er muss es ausüben. Es ist nur das, was ihn dazu bringt, es auf wen zu stellen. Und war er ein Geschöpf, meine in seinem Innersten sich bewusst, dann konnte er ja nur auf Gott vertrauen, auf das Unveränderliche. Aber jetzt ist er Gott selbst, denkt er vertraut auf sich selbst und sieht nicht, dass er das nicht kann und auf Menschen vertraut. Dann muss er den Menschen auch glauben. In dem Moment Adam vertraute seiner Frau, dass sie ihm die Wahrheit sagte, weil er ja jetzt Gott war in seinem Innersten und ab ihr Recht geben konnte, weil er wusste ja jetzt, was stimmt und nicht stimmt. Und so übernimmt er das und muss, weil er ja sein Leben nicht in Gefahr sieht, von der Frucht essen. Er hat keine Wahl, sie nicht zu essen. Und das führt natürlich dazu, dass er seine Aufgabe nicht mehr erfüllen kann. Der Mensch hat sich selbst zerstört. Und dennoch hat Gott eine Rettung für ihn gemacht. Ich hoffe, dass wir diesen Prozess ein für alle Mal verstehen und wissen, jede Problematik des Menschen kommt aus seinem Inneren. Und diese innere Problematik muss der Mensch erkennen, um aus der Not herauszukommen. Deshalb lasst uns ein wenig sehen, wenn wir jetzt wissen, dass es ein inneres Problem ist, dass wir auch erkennen, welches ist der einzige Weg der Erlösung, der möglich war, den Gott gegangen ist, damit er uns erlöse. So, wie wäre der Ausweg nur möglich? Der Mensch, geboren in dieser Lüge, er muss verstehen, dass die Entstehung der Selbsttäuschung und die damit verbundenen Folgen der Krankheit und des Todes war nicht eine äußerliche Tat. Es war nicht das Essen von dem Baum. Das Essen von dem Baum ist nur eine Bestätigung der inneren Änderung, sondern ein innerer Versuch, das Unveränderliche zu verändern. Adam und Eva haben versucht, das Gesetz Gottes zu verändern. Aber das ist nicht veränderbar. Die Abhängigkeit von Gott hat keine Alternative. Und indem sie das versuchten, mussten sie sich ja innerlich über das Gesetz stellen. Sie mussten höher sein als das Gesetz, um zu sagen, wir sind nicht mehr abhängig von Gott, um zu leben, sondern wir können voneinander leben und aus dem, was uns jetzt der Baum anbietet, die Erkenntnis haben für unser Leben. Somit kann auch der Ausweg nur sein, den inneren Zustand der Selbsttäuschung zu entfernen. So, das muss aus dem Geist des Menschen entfernt werden, weil es macht, dass sein ganzes Wesen nicht mehr gut funktionieren kann. Und es muss wieder die Wahrheit dahin kommen, damit man auf das Unveränderliche sich stützen kann. So, welche sind die Voraussetzungen für die Rettung des Menschen? Das heißt, der Mensch kann sich von dem in ihm steckenden Irrtum alleine nicht befreien. Er sieht ihn ja nicht einmal. Adam hat ihn nicht gesehen. Eva hat ihn nicht gesehen. Gott musste ihnen Konsequenzen geben, dass sie ihn überhaupt erkennen, dass sie sich täuscht. Gott kann es auch nicht, weil er anstelle des Menschen nicht handeln kann. Er hat mit seinem Sündenfall nichts zu tun. Er kann ihn daraus nicht holen, weil er kann anstelle des Menschen nicht handeln. Die einzige Lösung ist es, in einer Gemeinschaftsarbeit zu tun. Das wäre möglich, aber dies benötigt die Fähigkeit des Menschen, sich an Gott zu binden. Weil die Bindung muss vom Menschen ausgehen zu Gott. Er muss Gott vertrauen und Gottes Wort glauben. Diese zwei Tätigkeiten ist die Ausübung des Menschen, nicht die Ausübung Gottes. So, der Mensch muss sich also binden können an Gott, damit das Werk geschehen kann. Aber dies ist bei den Nachkommen Adams nicht mehr möglich. Wir können uns an Gott nicht mehr binden. Das Ding trennt uns von Gott für immer. Es macht es nicht möglich. Was nun? Dann gibt es ja doch keine Rettung für den Menschen. Das heißt, wenn ein Mensch sich nicht an Gott binden kann, damit das Werk in einer gemeinsamen Arbeit mit Gott geschieht, dann gibt es keine Lösung. Und dennoch gibt es sie. Gott hat einen Weg gefunden, dass das geschieht. Und dieser Weg war das Einzige, was er tun konnte, dass er seinen Menschensohn in der Maria zeugt, dass er in den Menschen hineinkommt, in diesen Adam. Und er zeugt ihn in der Maria. Um das aber zu tun, brauchte er auch, dass er der Göttlichkeit diesen Menschen zufügt. Weil Jesus Christus ist Gott. Er ist derjenige, der die Ursache aller Dinge ist, er ist es, zu dessen Gottheit der Mensch hinzugefügt wurde. Das geht per Gesetz, weil Gott wird dann nicht ein Mensch, weil das geht gesetzlich nicht, und ein Mensch wird kein Gott, weil auch das geht gesetzlich nicht. So, Gott hat also einen Weg gefunden, einen Menschen zu zeugen, durch den er dann, in dessen Zusammenarbeit er das Werk der Erlösung vollbringen kann. So, hier ist das Erbgesetz und entsprechend dem Erbgesetz ist jeder Mensch 50% Geist von seinem Vater und Christus ist also 50% seines Geistes ist von Gott, seinem Vater, der ihn gezeugt hat durch den Heiligen Geist und 50% Körper sind von Gott. Was hat Gott festgelegt im Erbgesetz? 50% des Geistes von Jesus ist von der Maria und 50% Körper von der Maria, von seiner Mutter. Dieses Erbgesetz kann niemand ändern. Und Gott konnte nur so in den Menschen hineinkommen, weil das Werk der Erlösung ist nur möglich in der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Gott. Und jetzt dieser gezeugte Mensch von Gott, der bindet sich vom Moment der Zeugung durch die Wahrheit, durch die wahre Identität an seinen Vater. Und damit ist diese Bindung, die Voraussetzung ist für den Plan der Erlösung geschaffen. So diese Hürde hat Gott durch seinen Sohn aus dem Weg geräumt. Jetzt hat er einen Menschen, der mit ihm verbunden ist. Und jetzt kann er zusammen mit diesem Menschen, der ja von seiner Mutter das falsche Auge geerbt hat, den Irrtum in Zusammenarbeit diesen Irrtum entfernen. Hier hat Gott das Werk wunderbar getan und es ist so schön, dass wir es ja nachvollziehen können. Er überwindet die Hürde, dass ein Mensch sich an ihn bindet, indem er selbst diesen Menschen zeugt, der sich dann an ihn automatisch bindet, weil er seine Identität hat. Und jetzt muss aber ein Werk geschehen in diesem Menschen, dass das, was den Menschen von Gott trennt, entfernt wird. Weil es ist ja im Inneren des Menschen und kann nur von innen entfernt werden. So Gott hat jetzt in Christus den, mit dem er zusammen das Werk der Erlösung vollbringen kann. Er kommuniziert jetzt in diesem Menschen mit der ganzen Menschheit. Er befreit in Christus den Menschen von der sündigen Natur. Das eine Leben des Adams wird von diesem Übel befreit. Als Christus ausruft, es ist vollbracht, war das Werk zwischen Vater und Sohn der Säuberung des menschlichen Geistes geschehen. Ohne dieses Werk hätte Erlösung nicht stattfinden können. Die Bibel beschreibt das im Alten Bund sehr deutlich. Durch das Fett, das entfernt werden musste aus dem Lamm, es wurde separat verbrannt. Und dieses Fett, das das Problem darstellt, das den Menschen trennt von Gott, dieses Fett wurde entfernt. Und Christus rief am Kreuz, es ist vollbracht. Das ist das erste Mal, dass er ruft, es ist vollbracht. Es gibt noch zwei andere Rufe, wie wir sehen werden im Verlauf dieses Studiums, die er ruft, es ist vollbracht. So das erste Werk der Reinigung war vollendet am Kreuz. Aber es war noch nicht alles geschehen. Fleisch und Blut, das Leben, in das Jesus hineingekommen war, des Menschen, war tot. Es war nicht mehr lebensfähig. Deshalb musste der ganze Mensch sterben, weil es musste ein neuer Mensch aus den gereinigten Materialien gemacht werden. Und Christus steht auf aus dem Grab als der erstgeborene Sohn Gottes. Er ist Gottes neue Schöpfung, der neue Mensch, der zweite Adam. Es ist ein ewiges Leben, ein ewiges Leben. So nach dem Abtöten des alten Menschen macht Gott einen komplett neuen. Und dieser neue Mensch ist der, der den Himmel ererben wird. Dies ist der Mensch, der alleine vor Gott wieder treten kann, weil in ihm gibt es keine Möglichkeit der Selbsttäuschung mehr. Er ist die neue Schöpfung. Er ist die Garantie, dass der Selbstbetrug, das Unveränderliche verändern zu wollen, für immer ausgeschlossen ist, weil es wurde demonstriert, dass das Unveränderliche nicht verändert werden kann. So, das ist Gottes Werk. Er hat die Erlösung geschaffen für das Leben des Menschen. Er hat ein neues Leben gemacht. Aber wie sieht es mit dem Individuum aus? Wie sieht es mit mir und mit dir aus? Hat er uns dadurch schon erlöst? Sind wir durch dieses Werk schon erlöst? Was ist denn die Aufgabe des Menschlichen, des Individuums? Und das wird meistens nicht gewusst oder wir ignorieren das, dass hier nur Erlösung, meine individuelle Erlösung, kann nur geschehen durch eine Zusammenarbeit mit Gott. Deshalb, was muss ich tun? Der Mensch muss für seine Rettung das Angebot des neuen Lebens Jesus, was Gott gemacht hat. Das Werk ist vollbracht. Das neue Leben existiert. Der neue Adam, aus dem jeder, der in dem alten Adam geboren ist, herauskommen kann und leben kann, ist da. Aber er kommt nicht automatisch. Er wird nicht durch Vererbung uns gegeben, sondern allein durch den Glauben. Ich werde aber dieses neue Leben nur aufnehmen durch den Glauben, wenn ich diese Selbsttäuschung in mir erkenne, die mich quält. Weil diese Selbsttäuschung muss ich vorher sehen, um sie aufzugeben. Kann ich das nicht, dann bleibe ich im Tod. Das heißt, Gott muss nun ein Werk der Überzeugung machen mit dem Menschen, dass der Mensch sich Rechenschaft gibt seiner Erlösungsbedürftigkeit. Aber nicht im Sinne eines äußeren Werkes, sondern im Sinne eines inneren Werkes. Der Mensch muss innen drin, die Bibel sagt es zigmal, das Herz muss beschnitten werden, nicht die Vorhaut. Die Beschneidung der Vorhaut war nur ein Bild für die Beschneidung des Herzens. Das heißt, etwas muss weggeschnitten werden. Etwas muss weg, aber nicht die Vorhaut, sondern das, was uns von Gott trennt. Das muss ans Kreuz. Aber bevor ich es nicht sehe, kann ich es doch nicht aufgeben. Und das ist der große Punkt, an dem die Welt zugrunde geht. Die Botschaft Gottes ist eine schöne Botschaft. Sie befreit den Menschen vom Irrtum seines Herzens und von der Selbstzerstörung. Aber wenn ich nicht sehe den Irrtum, wenn ich nicht erkenne meine Abhängigkeit von Gott, dann wie soll ich es je ändern wollen? So, nur wenn ich den alten Menschen aufgebe, kann ich den neuen Menschen aufnehmen, der von Gott gezeugt ist. Aber das kann ich nur machen durch den Glauben. So, welches ist die Schwierigkeit bei der Erlösung des Menschen? Jesus kommt in Lukas 4,18, kommt in seine Heimatstadt und erklärt sich selbst als Erlöser, der gekommen ist, den Armen das Evangelium zu verkündigen, der zerbrochenen Herzens die Heilung, den Gefangenen die Befreiung, den Blinden das Sehen und den Unterdrückten die Freiheit. In Offenbarung 3,17 sagt er, du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß oder nackt. So, da sind dieselben Zustände. Fünfmal erklärt Jesus den Zustand des Menschen bei seiner Geburt. Und diesen Zustand zu erkennen, der Selbsttäuschung, ist das Allerschwerste für den Menschen. Den eigenen Zustand der Selbsttäuschung zu erkennen. Oh, wie schwer ist das. Jesus kommt zu den Seinen, aber die Schrift sagt, die Seinen nehmen ihn nicht auf. Jesus kommt nach Nazareth, dort, wo er aufgewachsen ist. Ich kann mich noch erinnern, als ich 16 war und nach meiner Taufe wollte ich unbedingt das Evangelium verkündigen. Und wo fing ich an? Ich ging in mein Dorf, wo ich aufgewachsen war, dort, wo ich die ersten Jahre in die Gemeinde gegangen bin. Dort ging ich, um das Evangelium zu verkündigen. Man geht in seine Heimat, man geht dort, wo man denkt, ja, man muss doch den Menschen, mit denen man aufgewachsen ist, die gute Botschaft verkündigen. Aber Jesus bekommt, wird nicht aufgenommen als der Retter, dass man ihm sagt, wow, wie schön, dass du da bist. Endlich können wir aus unserer Armut reich werden, aus unserer Gefangenschaft frei werden, aus unserer Blindheit wieder sehend. Nein, das Gegenteil findet statt. Er wäre gestorben an dem Sabbat. Sie hätten ihn getötet, weil sie brachten ihn raus aus der Stadt und wollten ihn von einem Felsen runterstürzen, dass er stirbt. Hätten die Engel Gottes ihn nicht befreit, hätten ihn seine eigenen Landsmänner, seine eigenen, von denen er aufgewachsen ist in Nazareth, getötet. Weil er gesagt hatte, er ist gekommen, sie zu erlösen. Und weil er ihnen deutlich machte, dass sie sich selbst nicht sehen. Er gab diese zwei Beispiele an. Es waren viele Aussätzige zur Zeit Elisas, des Propheten in Israel. Und keiner wurde geheilt, außer Naaman, der Syrer. Das sind viele Aussätzige in Israel, auch heute. Sie werden nicht geheilt, weil sie den Glauben nicht haben. Aber da kommen die Syrer, da kommen die denen, die wir das Evangelium und das ewige Leben abschreiben. Das heißt, wir denken, sie sind nicht zugänglich dazu. Die New Ager, die Beweis an was für Götzenglauben. Sie kommen und nehmen das Geschenk an. Niemand von den Aussätzigen in Israel sind geheilt worden. Gab es nicht die Heilung? Doch es gab sie. Aber es gab keinen Glauben, der sie dazu brachte. Da war ein einfacher syrischer Hauptmann. Und er besteht den Test des Glaubens und wird geheilt. Das muss wehgetan haben. Wenn du in eine Gemeinde gehst, wo du aufgewachsen bist, und du sagst den Leuten, schaut, eure Vorfahren haben sich auch so versammelt. Aber sie waren auch krank und elend und zerbrochen und blind. Aber als ich den Propheten schickte, gingen sie nicht hin zum Heilen, weil sie glaubten es nicht. Aber die Fremden kamen. Die, die nicht dazu gehören, anscheinend. Sie kommen. Und wenn sie es hören, nehmen sie es im Glauben auf. Und dann war das andere Bild von seinem Vorgänger, dem Propheten Elia. Jesus sagt, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit Elias, des Propheten. Aber Gott hat ihn zu keiner dieser Witwen geschickt, außer zu einer heidnischen Witwe nach Sarepta. Warum? Weil es keine Sicherheit für den Propheten gab, dass sie ihn entweder nicht verrieten oder dass es keine Witwe gab, die Glauben hatte. Wie diese Witwe aus Sarepta, die das letzte Öl und das letzte Mehl etwas backt und dem Propheten zuerst gibt, weil er versprochen hatte, das Öl im Krug wird nicht leer werden und das Mehl wird nicht aufhören. Dieser Prophet, diese Frau glaubte, Gott konnte nicht schicken den Propheten zu jemandem, der nicht glaubt. So schauen wir uns diese Zustände ein bisschen an. Der Arme ist abgeschnitten von der Quelle des Lebens. Gott ist für ihn nicht erreichbar. Deshalb ist er arm. Der zerbrochen oder nackt ist, bedeutet, ist ausgesetzt, hat keinen Schutz. Er ist verurteilt zum Tod. Der gefangen oder elend ist, bedeutet, dass er sich selbst zerstört. Der Paulus beschreibt das in Römer 7, 14 bis 24. Und ich lese hier nur den ersten und den letzten Vers. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber fleischlich unter die Sünde verkauft. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Herr Paulus hatte erkannt, dass sein Problem in ihm steckt. Und er wollte von innen heraus errettet werden. Blind bedeutet unfähig, sich selbst zu betrachten, sich selbst zu sehen. In Matthäus 15, 14 im Kontext steht dort, wie Jesus von rein und unrein spricht und dann ärgern sich die Pharisäer. Die Jünger kommen zu ihm und sagen sie, aber die haben sich geärgert. Und dann sagt Jesus unter anderem, lasset sie, er meint die Pharisäer, fahren. Das heißt, lasst sie in Ruhe. Sie sind blinde Blindenleiter. Das heißt, wie viele sind blind dort? Die Pharisäer sind blind und alle anderen sind auch blind, die sich nach ihnen nehmen. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, so fallen sie beide in die Grube. Sie können es nicht sehen. So ist es auch heute. Die religiösen Menschen, die religiösen Leiter, sie sind alle blinde, blinde Leiter. Was kann Jesus mit ihnen tun? Sie halten die Menschheit noch mehr in ihrer Blindheit. Deshalb müssen sie alle in die Grube fallen. Und dann gibt es die Unterdrückten, die Jämmerlichen. Das bedeutet, Sklave anderer zu sein. In Klagelieder 1, 4 bis 5 steht geschrieben, die Straßen gen Zion liegen wüst, weil niemand auf ein Fest kommt. Alle ihre Tore stehen öde, ihre Priester seufzen ihre Jungfrauen sehen jämmerlich und sie ist betrübt. Ihre Widersacher schweben empor, ihren Feinden geht's wohl, denn der Herr hat sie voll Jammers gemacht, um ihre großen Sünden willen. Und ihre Kinder sind gefangen, vor dem Feinde hin gezogen. Das ist jämmerlich und unterdrückt. Das ist der Zustand eines jeden Menschen bei seiner Geburt. Und um den Menschen diesen Zustand bewusst zu machen, geht Gott lange Wege, sehr lange Wege. Es dauert Jahre und Jahrzehnte, bis er Zugang hat. Es dauert manchmal lange. Manchmal muss man auf dem Bett in Krankheit liegen, um zu erkennen, dass man ohne Gott nicht kann, dass man ohne Gott nicht leben kann, dass man abgeschnitten ist von der Quelle, dadurch, dass man denkt, man ist ein Wesen, das man nicht ist. Gott geht lange Weg. Es dauert manchmal Jahrzehnte. Ich habe es gesehen in meiner Praxis in diesen 19 Jahren, wie lange Gott arbeiten muss am Herz eines Menschen, dass dieser erkennt, dass etwas in ihm nicht stimmt, etwas in ihm ihn zerstört. Gott lässt nichts aus, um den Menschen zu erreichen. Deshalb wird in diesen Tagen des Endes dieser Welt ein außergewöhnliches Werk geschehen. Die Menschen, die diese drei Engel, die wir studieren, in diesem Quartal darstellen, werden in einer außergewöhnlichen Art und Weise die Botschaft der Gnade an die Menschheit bringen. Ja, es wird in einer außergewöhnlichen Situation sein. Und diesen außergewöhnlichen Weg, den Gott gehen wird, diesen Weg, damit in dieser unserer Zeit jeder Mensch seine endgültige Entscheidung treffen kann. Ob er jetzt erkennt seine Not und sie aufgibt und das Leben nimmt, oder ob er bleibt im Irrtum seines Herzens, trotz dieser großen Offenbarung des Evangeliums, der befreienden Botschaft Gottes. So, das ist unsere Zeit, in der wir leben. Es ist die letzte Zeit und Gott will niemanden verloren gehen lassen. Er möchte, dass jeder erlöst wird. Aber keiner kann erlöst werden, außer durch den Glauben. Und keiner wird Glauben in das neue Leben ausüben, es sei denn, er sieht, wie elend das Alte ist, wie arm, wie zerbrochen, wie nackt, wie gefangen und blind und jämmerlich er ist. Es sei denn, er sieht das, dann wird er gerne das ans Kreuz tun und das Leben aufnehmen, das ihm die Freiheit bringt von diesem Zustand und ihn wieder fähig macht, aus der Vergänglichkeit in die Unvergänglichkeit einzutreten. Amen.